Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen zu der heutigen Bibelstunde. Schön, wir dürfen unser Studium im Galaterbrief nach der letzten Woche Pause wieder fortsetzen. Schön, auch die lang Vermissten wiederzusehen. Wunderbar. Ja, wir hatten das Vorrecht, mit einem Teil zumindest der Gemeinde, die letzte Woche eine Gemeindefreizeit zu haben. War eine wunderbare, eine gesegnete Zeit, eine gute Gemeinschaft. Und so freue ich mich, dass wir heute wieder als Gemeinde hier vor Ort das Wort miteinander studieren dürfen. Bevor wir auch diesen Abend unter den Segen Gottes stellen wollen, im Gebet uns auf das Reden des Herrn vorbereiten, um Weisheit im Reden, im Hören bitten. Ich werde morgen wieder bis Samstag wieder unterwegs sein. Eine Firma hat mich gebeten, bei ihrem Vorstandssitzung vor ihren Bibelarbeiten mit denen zu machen dort. Und da haben sie mich eingeladen, da dabei zu sein. Also es ist eine herausfordernde, aber auch eine schöne Gelegenheit. Und von daher darf ich euch bitten, auch für die Zeit dort zu bitten. Ich werde am Samstag kommen und am Sonntag darf ich bei uns predigen. Also die Woche ist voll. Von daher um Kraft, um Weisheit, nicht nur für heute, sondern einfach für diese Woche. Wie gut, dass ich euch habe und euch bitten darf, für mich zu beten. Und ich weiß, dass der Herr gern gibt und dass auch wir füreinander im Gebete einstehen dürfen. Aber heute freue ich mich mit euch, weiter im Galaterbrief weiterzumachen und so wie ich vorhabe, das fünfte Kapitel abzuschließen, so uns dann auf das letzte Kapitel, auf den letzten Abschnitt in diesem herrlichen Brief dann vorzubereiten. Lasst uns gemeinsam aufstehen im Gebet, uns vorbereiten. Und wer laut beten möchte, ich würde mich freuen und dann schließe ich ab. Auch ich möchte dir vom ganzen Herzen Danke sagen für das Evangelium Jesus Christus, für das verkündigte Evangelium und bezeugte Evangelium in und durch dein Wort, für deinen Heiligen Geist, der dieses Evangelium in unseren Herzen bestätigt, offenbart, der uns lehrt, Jesus Christus, für dein Leib, für die Gemeinde, in der wir gemeinsam diesen kostbaren Glauben teilen dürfen, an dem uns wir erfreuen dürfen, gemeinsam auch bezeugen dürfen, dass das für uns das Schönste ist, was wir haben, deine Gnade. Danke, danke dafür, für diesen Abend und dass auch wir wieder die Gelegenheit haben, als Gemeinde uns zu treffen, ob hier vor Ort oder an den Übertragungsgeräten. Jesus Christus, danke dafür, dass du uns unter dein Wort sammelst. Und ich bitte um deinen guten Segen, dein Reden in und durch deinen Geist in uns. Offenbare uns, bestätige die Wahrheit, die dich groß macht. Herr, und lass es zum Segen werden, Herr. Schenke Frucht, die Frucht des Geistes in unserem Leben, dass wir erleben und erfahren dürfen, dass über das wir reden und über das, was wir hören, dass es Wirklichkeit ist, dass es Wahrheit ist, dass es in unserem Leben einen Unterschied macht und relevant ist und erfahrbar ist. So bitte ich dich, Herr, um dieses Evangelium, das Kraft ist für all die, die glauben. Danke, danke, dass wir das haben. In deinem Namen bete ich das und befehle uns auch dir uns an. Amen. Wunderbar. Könnt ihr vielleicht die Tür zumachen da? Ich danke euch, dass... Ist für mich doch eine kleine Ablenkung, wenn ich da immer sehe, wenn er rein und raus kommt. Genau. Ich habe euch begrüßt, weil ich euch vermisst habe und habe vergessen, die zu begrüßen, die an den Übertragungsgeräten vermisse ich natürlich auch. Vor allem den, von denen ich weiß, die dabei sind, will ich auch euch hier grüßen und euch mit hineinnehmen in diesen herrlichen und wichtigen Brief, den Galaterbrief. Wir studieren schon seit einer Weile das fünfte Kapitel und auch nach der einen Weile denke ich, es ist gut, wenn wir dieses Kapitel jetzt abschließen. Im Wesentlichen haben wir es erarbeitet, im Wesentlichen haben wir es verstanden, um was es geht. Ich habe aus verschiedenen Perspektiven und auch mit kleinen Exkursen versucht, die Wahrheit deutlich zu machen, was hier uns gesagt wird und um was es hier geht. Und so gibt es aber noch ein paar Dinge, worauf ich gerne noch hinweisen möchte. Es gibt noch ein paar Punkte, die ich noch ansprechen möchte und versuchen zu erklären. Und von daher möchte ich die heutige Bibelstunde dazu nutzen. Das nächste Mal, in der nächsten Bibelstunde, können wir weitergehen und das letzte Kapitel dann betrachten und dann wirklich zu einem so herrlichen Thema kommen und wichtiger Wahrheit, im Gegensatz zu dem Gesetz, gegen das Paulus hier redet, und zwar nicht gegen das Gesetz, sondern die falsche Verwendung des Gesetzes. Und eine falsche Verwendung des Gesetzes ist dann vorhanden, wenn es auferlegt wird, den Kindern Gottes das Gesetz zu halten. Nicht, wenn das Gesetz so gebraucht wird, dass es uns von unserer Sündhaftigkeit überführt und zu Jesus Christus bringt und uns eine Wiedergeburt schenkt, sondern wenn es heißt eben, dass wir auch als Kinder Gottes befähigt durch den Geist sind wir dazu aufgefordert, das Gesetz zu halten. Und in dieser Art und Weise gilt das Gesetz uns nicht. Und dagegen schreibt Paulus und macht es ja deutlich den Galatern. Und dann sagt er, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind. Das ist die wichtige Wahrheit. Aber wir sind eben nicht ohne Gesetz. Und dann kommt dieses fünfte Kapitel und er zeigt, dass wir eben nicht gesetzlos sind. Nur haben wir einen anderen Lehrer, einen anderen, der uns unterweist und uns die Gerechtigkeit Gottes zeigt und auch uns in die Gerechtigkeit Gottes wirkt. Und das ist der Geist. Und das ist das Leben im Geist war das Thema. Das Leben durch den Geist, Wandeln im Geist. Und dann ist diese herrliche Aussage in diesem Abschnitt, wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Werke des Fleisches nicht vollbringen. So, ohne Gesetz sein bedeutet nicht, dem Fleisch ausgeliefert zu sein, der Sünde ausgeliefert zu sein, sondern ohne Gesetz sein bedeutet unter dem Geist sein. Also entweder unter dem Gesetz oder unter dem Geist. Aber unter dem Geist sein bedeutet nicht eben Zügellosigkeit und Ausschweifung und ein Leben in Sünde, sondern wir haben eine neue Gesetzmäßigkeit. Und das ist die Gesetzmäßigkeit des Geistes. In Kapitel 6 aber wird Paulus das Ganze noch etwas vertiefen und dieser Gesetzmäßigkeit einen Namen geben. Und zwar es mit einem neuen Gesetz betiteln, und zwar das Gesetz des Christus. Es gibt ein Gesetz des Christus, und das ist das gegenüber dem Gesetz des Moses, dem mosaischen Gesetz, gibt es ein Gesetz des Christus, und unter diesem Gesetz leben wir. Und was das bedeutet im Konkreten, das lernen wir dann in Kapitel 6. Aber heute noch einmal eben Kapitel 5, in dem es darum geht, ein Wandeln im Geist. Und ich würde gerne euch die Verse 16 bis 26 nochmal vorlesen. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornesausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es vorher sagte, dass die, die sowas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. So, das ist dieser Abschnitt, das Thema oder die Lösung für die Angst und die Furcht, wenn man nicht mehr unter dem Gesetz ist, hat man keinen Maßstab mehr. Die Lösung ist hier Wandeln im Geist. Und das ist, was Paulus immer wieder hier anspricht und eben das deutlich macht. Dieses Wandeln im Geist, geleitet durch den Geist, Leben im Geist und somit auch geleitet im Geist. Also von Anfang an taucht immer wieder diese Thematik auf und er wiederholt es immer wieder. Im Prinzip gibt er uns einige Gründe und zeigt anhand einiger Punkte auf, warum wir eben keine Gesetzlosen sind. Und er macht es deutlich. Und der erste Grund ist Wandeln im Geist und dann eben mit dieser herrlichen Wahrheit, wenn der Geist uns leitet, dann wird das Fleisch in uns nicht die Herrschaft haben. Wenn der Geist die Herrschaft hat, wird nicht das Fleisch die Herrschaft haben. So, wir gehorchen einem Herrn und das ist die Konsequenz daraus, auf den Geist ausgerichtet sein. Für mich eine sehr wichtige Erkenntnis gewesen in diesem Abschnitt und das Studium, dass dein und mein Kampf nicht gegen das Fleisch ist, sondern dein und mein Kampf ist das Leben im Geist ist. So, das ist die Ausrichtung. Ich setze all meine Kraft und meine Energie, ich setze mein Denken daraus, mich auf den Geist auszurichten, auf ihn zu hören, seine Stimme kennenzulernen, mich von ihm bestimmen zu lassen, hinterfragen zu lassen, korrigieren zu lassen. Und dann ist die Frucht sozusagen die Folge. Die erste ist, ich werde da nicht die Werke des Fleisches tun. So, das ist die Folge daraus, wenn ich auf den Geist höre. Und die zweite Folge ist, dieser Geist bringt eine Frucht in mir hervor. Und die Liste habe ich euch gerade vorgelesen. Also der Fokus eines Kindes Gottes ist, von morgen, also jeden Tag, auf den Geist ausgerichtet sein. Also für mich eine herrliche Wahrheit, ich hoffe für euch auch. Und das ändert die Perspektive in meinem Leben. Das ändert den Charakter meines Kampfes, wogegen ich ankämpfe. Und darin liegt eben meine herrliche Verheißung. Also wir sind ausgerichtet auf den Geist. Ich habe euch in diesem Zusammenhang, weil eben da die Fragen entstanden sind und auch immer dieser Text in dem Zusammenhang mit Römer 7 auftaucht, einen Exkurs auch gemacht. Bin nochmal mit euch in Römer 6, 7 und 8 hin, habe euch auch mal aufgezeigt, was wir in Christus Jesus haben. Und ich bin froh, dass es wirklich auch denen, von denen ich wusste, dass sie damit noch gehadert haben und dass auch da die Rückmeldung kam, jetzt hat es Klick gemacht oder es hat Verständnis da gewesen oder Annahme da gewesen. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass es geholfen hat, das auszurichten. Und eine liebe Schwester hat mir auch eine tolle Nachricht geschrieben, dass das ihr wirklich sehr, sehr geholfen hat, da Klarheit zu haben. Von daher freut mich, dass das auch dieser Exkurs Frucht gebracht hat und auch gut war und notwendig war. Die Wahrheit, die wir verstehen müssen und verstanden haben und angenommen haben, vom Römerbrief kommend ist, dass ein Kind Gottes nicht im Fleisch, sondern im Geist ist. So, wir sind, wenn wir wiedergeboren sind und der Geist Gottes in uns Wohnung genommen hat und wir in den Leib Christi hineinverleibt worden sind, dann sind wir im Geist und nicht mehr im Fleisch. Und entweder ist man im Fleisch oder man ist im Geist. Man kann nicht so zwischendrin sein. Andersrum, wenn jemand nicht im Geist ist, der ist im Fleisch. Das ist die rechtliche Stellung, beziehungsweise das ist, entweder wir haben den Geist bekommen, haben eine Wiedergeburt erlebt und wurden wir teilhaftig der göttlichen Natur. Der Geist Gottes hat in uns Wohnung genommen und beginnt uns zu verändern und Christus immer ähnlicher zu machen. Entweder ist das der Stand oder wir sind im Fleisch. Und dann sagt die Bibel, sind wir tot. Wir sind ausgeliefert der Macht der Sünde, der Herrschaft des Gesetzes und der Gesetzmäßigkeit des Fleisches und wir haben keine Chance. Wir sind entweder ist man im Geist oder man ist im Fleisch. Das ist die biblische Wahrheit. Und Paulus sagt, wenn ihr aber im Geist seid, seid ihr nicht mehr im Fleisch. Das ist, was wir im Römerbrief angeschaut haben. So, das ist entweder oder. Aber die den Geist Gottes haben oder andersrum, die durch den Geist geleitet sind, die sind Kinder Gottes. Das macht Kinder Gottes aus. Sie haben den Heiligen Geist empfangen. So, das ist der Geist, die Kinder Gottes kennzeichnet sie dadurch aus, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, damit er sie leitet, damit er sie bei ihnen ist und so weiter, dass sie ausrichtet. Der Geist Gottes ist der nun eine neue Gesinnung schafft. Ich möchte gleich das ein bisschen präzisieren, weil ich glaube, das ist gut, wenn wir das nochmal tun und ich meine aus diesem Grund nochmal über diese Verse drüber zu gehen, mit ein paar Hinweise zu geben. Einer, der im Fleisch lebt, der hat keine andere Gesinnung oder kein anderes Anliegen, als diese Dinge zu frönen, sie zu leben, sie zu lieben. Und die werden hier uns gezeigt, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Eifersucht, Zornesausbrüche und so weiter. Das ist, was so ein Mensch kennzeichnet. Das bestimmt sein Denken. Es ist sein Wesen, macht es aus. Das bedeutet im Fleisch sein. Im Fleisch sein bedeutet tot sein. Und tot sein bedeutet kraftlos. Kraftlos gegenüber dem Gesetz Gottes, kraftlos gegenüber der Gerechtigkeit Gottes, kraftlos gegenüber der Heiligkeit Gottes. Man ist nicht in der Lage. So, wenn die Bibel sagt, wir sind tot in Sünden, dann bedeutet das, wir stehen unter dem Todesurteil, das ist das eine. Aber das andere ist, wir sind kraftlos. Wir können nicht dagegen kämpfen, nicht dagegen angehen. So, wenn einer tot ist, der kann nicht reagieren. Wenn einer tot ist, er kann nicht handeln. Wenn einer tot ist, kann sich nicht verteidigen. Wenn einer tot ist, kann er nichts machen. Der ist tot. Versteht ihr das Bild? Und wenn die Bibel sagt Tod, dann im Fleisch, wer im Fleisch ist, ist tot, dann meint die Bibel, der ist kraftlos, der ist in diesen Dingen ausgeliefert. Jemand, der im Fleisch ist, oder andersrum, diese Liste, wenn ich eine Liste sage, bin ich sogar vorsichtig, das, was Paulus hier ein paar Punkte hier nennt, das kennzeichnet und beschreibt einen Menschen, der im Fleisch lebt. Und das ist kein Kind Gottes. Ich sage jetzt schon schnell, weil vielleicht beginnen schon die ersten Grübeleinheiten, das bedeutet nicht, dass man fleischlich handeln kann. Auch ein Kind kann fleischlich handeln. Und er kann zum Beispiel auch Unzucht tun, Ausschweifen, Götzendienst, Zauberei, all diese Dinge. Aber es ist ein Unterschied, ob man im Fleisch ist, von seinem Wesen, von seiner Natur, ein Kind des Zorns und des Todes ist und somit ein Kandidat des Zornes Gottes, oder man ein Kind Gottes, ob man ein Kind des Zorns ist oder ein Kind Gottes ist und als Kind Gottes im Geist ist, aber dann fleischlich handelt. Es gibt einen Unterschied. So, die einen, die sind so, die anderen, sie sind nicht so, aber sie handeln so. Und das ist, was wir unterscheiden und verstehen müssen von unserer Stellung, auch um diesen Text zu verstehen. Schaut mal auf Vers 21. Da heißt es, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen, steigt ja mittendrin der Vers ein. Und dann heißt, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich auch vorher sagte, dass die, die sowas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Es ist offensichtlich, die so sind, die werden das Reich Gottes nicht erben. Ich verstehe, warum ein Großteil der Kinder Gottes an dieser Stelle Panik bekommt und eben sagt, ja, aber dann ist ja Heilsgewissheit nicht möglich. Und warum solche Stellen natürlich auch genommen werden, um aufzuzeigen, wie kannst du dann sagen, dass du sicher sein kannst, dass wir das Heil erben werden. Warum? Weil sie sagen, hier, der sowas tut, der wird das Reich Gottes nicht empfangen. Also, jetzt müssen wir uns im Klaren werden. Und das ist eine gute Stelle, um sauber Bibel zu lesen und Evangeliums Christus gemäß auch über diese Wahrheiten nachzudenken. Man kann behaupten, wir werden allein aus Glauben gerechtfertigt. Man kann behaupten, wir glauben das Evangelium. Aber diese Stelle lesen und dann zu sagen, aber wer sowas tut, geht verloren. Das heißt, das bedeutet, wenn hängt mein Heil, mein Empfangen des Reiches Gottes, ob ich zum Beispiel Zwistigkeiten habe oder nicht, Parteiungen habe oder nicht, ob ich Trinkgelage und dergleichen, Neidereien, wer hat von euch, war noch nie neidisch? Ich fange an, über Trinkgelage zu reden und dergleichen. Wer Ausschweifen, Götzendienst, Zauberei, ja, Feindschaft, Streit, Eifersucht. Bedeutet das, dass wir dass wir das Reich Gottes nicht erben werden? Das heißt, wenn Paulus im Vorfeld, schaut mal, das vier Kapitel lang aufgezeigt hat, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt werden und nicht durch Werke, wird er dann im Kapitel 5 sagen, aber die sowas tun, also müssen wir doch Werke tun? Passt das in das Evangelium, passt das in die ganze Argumentation? Natürlich nicht. Also müssen wir fragen, was meint er damit, wenn er davon redet? Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich es auch schon sagte, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Erstens, was Paulus hier sagt, ist, Menschen, die sowas tun, sind keine Kinder Gottes. Menschen, die in diesen Dingen leben, Menschen, die diese Dinge ausmachen. Das heißt, das ist ihr ganzes Denken ist davon bestimmt. Die sind keine Kinder Gottes. Und woran erkennt man die Menschen, die das Reich Gottes nicht erben werden, dass das keine Kinder Gottes sind? Schaut mal, guckt die Menschen an, deren Leben permanent bestimmt von Unzucht, von Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst und so weiter. Die leben in diesen Dingen, die frönen diese Dinge, sie lieben diese Dinge und sie applaudieren noch für die anderen, die auch in diesen Dingen leben. Und Paulus sagt, solche Menschen werden das Reich Gottes nicht erben. Irrt euch nicht, das sind keine Kinder Gottes. Ich möchte euch gleich erklären, warum er das an dieser Stelle sagt und was seine Argumentation ist. Warum so ein scharfer Ton? Wichtig für uns ist, dass wir begreifen, es gibt Kennzeichen von Kindern Gottes, die im Geist sind und Kennzeichen, keine Kinder Gottes, die im Fleisch sind. Und hier gibt ein paar Beispiele. Es gibt weit mehr, was man aufzählen könnte und deutlich machen könnte. Aber wenn Paulus darüber hier redet, dann sagt er, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Wir sind nicht mehr unter den Werken. Wir sind unter der Gnade. Der Geist Gottes lebt in uns. Das ist der erste Grund, warum wir keine Angst haben müssen, dass wir weiterhin in diesen Dingen leben. So, wenn wir noch kein Gesetz haben, dann kommt doch all das hier wieder hoch. Nein, eben nicht. Und dann sagt er einen weiteren Grund, warum. Also übrigens, Vers 18, lest mit mir nochmal, das ist so ein Schlüsselvers. Bei mir ist so eine Lampe dahin gemalt und die ist gelb und leuchtet und so, weil das ist wirklich der entscheidende Vers, Vers 18. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter dem Gesetz. Nochmal, ganz, ganz wichtiger Vers. Wiederholt es noch einmal, Leute, im Geist sein bedeutet nicht unter dem Gesetz. Und dann wird er nicht in Vers 19 aber sagen, aber wenn du das nicht tust, kriegst du das Reich Gottes nicht. Das wird er doch niemals machen. Er widerspricht nicht. Was meint er? Ich versuche erstmal zu erklären und dann mit anderen Bibelstellen es zu belegen. Was er damit hier meint, ist folgendes. Er sagt, mach doch nicht das, was die tun, die das Reich Gottes nicht erben werden. Überleg doch mal, was kennzeichnet ein Mensch, der das Reich Gottes nicht erbt? Was sind seine Charakteristika? Was bestimmt sein Denken? Und dann zeigt Paulus das auf. Das ist einer, der im Fleisch lebt und das sind die Werke des Fleisches. Und dann sagt er, wenn wir aber im Geist wandeln und eine neue Gesinnung bekommen haben, werden wir doch diese Dinge nicht lieben? Werden wir doch in diesen Dingen nicht weiterleben und weiterleben wollen? In diesen Dingen doch nicht verharren? Es ist doch offensichtlich, das sind doch offensichtlich Werke des Fleisches. Ein Kind Gottes wird doch in diesen Dingen nicht verharren und sie gutheißen und sie mögen und sie toll finden. Das ist ein weiterer Beweis oder ein Ansporn, um aufzuzeigen, warum wir nicht das Gesetz brauchen. Es ist nicht, dass er sagt, guck mal, aber wenn du es tust, hast du jetzt eine Warnung, jetzt leben wir im Geist. Aber wenn du das tust, dann kriegst du das Reich Gottes nicht. Und jetzt ist die Motivation, diese Dinge nicht zu tun, ich krieg das Reich Gottes nicht. Das ist nicht die Botschaft, das ist nicht das Evangelium, sondern hier geht es darum zu zeigen, wieso sollen wir als Kinder Gottes an dem Anteil haben, dass den anderen Menschen, die keine Kinder Gottes sind, den Tod bringt. Wieso sollen wir das tun, was dem Rest der Welt den Ausschluss für das Reich Gottes bedeutet, wieso sollen wir aber als diejenigen, die Anteil am Reich Gottes haben, das für gut befinden? Diese Dinge für normal ansehen oder in diesen Dingen leben, das macht doch keinen Sinn, oder? Die Dinge, wir als Kinder Gottes, wenn wir den Geist Gottes haben, kennen den Unterschied, was Gott will und was er nicht will. Wir kennen die Unterschiede, was die Merkmale des Reich Gottes sind und was sie nicht sind. Was Gottes für Maßstab ist als Kind Gottes. Wir verstehen das. Warum? Weil der Geist uns das lehrt. Und wir werden doch nicht die Dinge frönen und toll finden, die den anderen den Zugang zum Reich Gottes verwehren. Könnt ihr mir folgen? Das ist, was er hier meint. Ich möchte das belegen. Ich möchte das kurz aufzeigen. Wir hatten auf der Freizeit, waren wir im 1. Korintherbrief, zumindest einen Überblick und einen kleinen Einblick haben wir gewagt. Für all die nicht dabei waren, ich habe die Videos schon hochgeladen. Auf der Kreuzlichtseite gibt es sie oder auf YouTube-Kreuzlichtseite. Und in die Streamer-Gruppe habe ich die PDF auch schon reingestellt. Und bei Kreuzlicht kann man auch die als PDF runterladen, bei den Videos ist auch dabei. Nur bei einem Video ist das Video noch nicht da, da ist nur der Ton, da ist sonst die Kamera, also das Netzteil kaputt gegangen. Aber wir haben ein Handy-Video, Hans, da ist so schnell eingesprungen. Und das muss ich dann noch irgendwie verlinken, das mit dem Ton, aber das dauert noch ein bisschen. Aber Hauptsache, aufs Ohr habt ihr es. So, auf jeden Fall, wer sagt, ich konnte nicht dabei sein, würde es gerne nachhören, was habt ihr da gemacht? Ich habe mich bemüht, dass ihr sofort das kriegt und das ist jetzt schon online. Genau. Wir hatten erst einen Korinther uns angeschaut und unter anderem habe ich da auch diese Stelle vorgelesen. Lest Kapitel 6 im 1. Korintherbrief. Paulus behandelt ganz viele Probleme der Gemeinde, das war das Thema übrigens von der Freizeit, 1. Korintherbrief, die Probleme der Gemeinde aus der Sicht des Evangeliums oder im Licht des Evangeliums. Wie behandelt man die ganzen schwierigen Probleme, die auch die Korinther haben, mit ihren Sünden, mit ihren Fehltritten, aus der Perspektive oder aus dem Licht des Evangeliums. Das ist eigentlich das Thema. Und die Korinther haben ja viele Probleme gehabt. Und wie guckt man sich oder behandelt man oder gibt man Antworten auf diese Schwierigkeit evangeliumsgemäß? Und in Kapitel 6 behandelt Paulus eine ungerechtfertigte oder eine schlechte Praxis der Kinder Gottes, dass sie miteinander vor Gerichten gestritten haben. Das heißt, jeder hat auf sein Recht gepocht und statt aber, dass sie in der Gemeinde geklärt haben, der eine hat zum Beispiel dem anderen was geschuldet oder hat es nicht mehr zurückgegeben oder. Und die sind dann aufeinander los und haben das aber nicht intern geklärt, auch nicht untereinander, auch nicht in der Gemeinde geklärt, sondern sind vor offizielle Gerichte gegangen. Und Paulus sagt, das ist eine Praxis, die geht gar nicht. Im Licht des Evangeliums geht gar nicht. Ihr versteht gar nicht, wozu ihr berufen worden seid. Und dann streitet ihr von Menschen, die aber keinen Anteil am Reich Gottes haben. Ihr werdet sie später richten und lasst euch von denen euch richten. Das ist komisch. Und das, wenn man im Verständnis des Evangeliums ist, dann weiß man, welche Stellung man hat. Und das versucht Paulus hier aufzulösen. Und sein Argument, und ich steige mit euch ab Vers 5 ein nochmal, Kapitel 6, Abvers 5. Zur Beschämung sage ich euch, als also gar kein Weiser unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Ist es nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshandeln miteinander habt? Also das überhaupt streitet, ist schon ein Problem. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist evangeliumsgemäß. Nach dem Gesetz ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Evangeliumsgemäß ist, lass dich übervorteilen. Kämpfe nicht. Stecke zurück. Denn unser Herr hat das getan. Das haben wir uns ein bisschen angeschaut, wie Paulus solche Problematik vom Evangelium liest. Und dann kommt sein Argument. Schaut mal, warum ich das jetzt zitiere. Vers 8. Aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Merkt ihr, wie die gleiche Formulierung sofort kommt. Es ist ein Missstand, die üben Ungerechtigkeit. Und dann sagt Paulus, tut es nicht, handelt nicht ungerecht. Im Gegenteil, verleugnet euch. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben? Und schon klingelt sofort die Alarmglocken. Oh nein, diese Brüder werden das Reich Gottes nicht erben, denn die handeln ja ungerecht, sonst müsst ihr ja nicht schimpfen auf die. Also, aber lesen wir mit mir weiter, wie er den ganzen Abschnitt jetzt abschließt. Vers 9. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber. Wir haben gerade im Galaterbrief eine Liste gehabt. Und da hieß es untergleichen. Hier haben wir ein paar Sachen mehr. So, es geht nicht um eine komplette Liste, sondern er zählt einfach auf, was sind Kennzeichen von Menschen, die das Reich Gottes nicht erben werden. Und das ist eine weitere Liste. Er sagt, ihr wisst doch, dass solche Menschen das Reich Gottes nicht erben, die sind keine Kinder Gottes. Und dann geht er weiter und sagt, Vers 10 nochmal, Diebe und Habsüchtigen, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und Vers 11, und da sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden, wie? Weil ihr nicht mehr böse seid, weil ihr nicht mehr ungerecht seid, weil ihr nicht mehr diese Dinge tut. Natürlich tun sie diese Dinge, sonst würde er nicht schreiben. Er sagt, handelt nicht ungerecht. Ungerechte erben das Reich Gottes nicht. Die handeln ungerecht. Und er sagt, das wart ihr einmal, aber seid ihr doch nicht mehr. Warum? Nicht, weil sie diese Dinge nicht mehr tun, sondern, aber ihr seid gerechtigt worden durch den Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Oh, durch den Geist. Das heißt, sie sind in Christus gerechtfertigt, Geheiligte, Erlöste, Begnadigte, all das, obwohl sie in ihrem Wandeln sich nicht so verhalten. Und wenn Paulus immer wieder das erwähnt, sagt er, mach doch das nicht, was den anderen das Leben kostet. Schaut mal, ihr wart doch alle so, oder? Wir waren doch so, Ungerechte, Habsüchtige, Ehebrecher, Unzüchtige, Räuber, Lügner, Streitsüchtige. Das waren wir doch alle. Und einige von euch waren das. Einige waren das, einige waren das, einige waren das. Ja, stimmt. Und jetzt sagt er, aber seid ihr nicht mehr, gell? In Jesus Christus nicht. Der Geist Gottes hat uns teilhaftig werden lassen, eine neue Natur. Wir sind jetzt in Christus Geheiligte. Und dann sagt er, dann handelt doch nicht so, wie ihr früher wart, als ihr noch gottlos wart. Handelt nicht so entsprechend eurem Stand, als ihr noch keinen Anteil hattet am Reich Gottes. Verhaltet euch so, bitte so, als wie solche, die Anteil am Reich Gottes haben. Ich hoffe, ihr spürt, worauf ich hinaus möchte, und diese feine Sache, die müssen unterscheiden. Weil so schnell heißt, aber da steht doch, solche kriegen das Reich Gottes nicht, also darf ich das nicht tun. Nein, der Grund, warum wir es nicht tun sollen, ist, wir gehören nicht mehr zu diesen Menschen. Wir sind nicht mehr im Fleisch. Wir sind nicht mehr außerhalb des Reiches. Wir sind innerhalb des Reiches. Also lasst uns auch so verhalten als solche. Wir haben Geist empfangen, der uns in die Wahrheit leitet. Wir haben ein Erkenntnis, ein Verständnis empfangen, das die nicht haben. Geht mit mir in den Epheserbrief kurz. Es gibt einen Unterschied für uns gegenüber denen, die draußen sind. Für die sind diese Dinge absolut normal. Sie können nicht anders denken. Das ist ihre Praxis. Was? Ich werde übervorteilt. Was? Du hast mir das nicht zurückzuhören. Ab zum Gericht. Das ist ganz normal. Sie kommen nicht auf den Gedanken zu verzichten. Wieso soll ich verzichten? Was? Ja, da verliere ich doch. Das steht mir doch zu. Sie kommen aus ihrem Fleisch heraus nie auf den Gedanken, dem anderen etwas Gutes zu tun. Aber wisst ihr, ein Kind Gottes hat einen Geist. Und das Fleisch sagt uns, Willi, kämpfe. Aber der Geist sagt, Willi, verzichte. Und wenn du in einer Situation bist, eine ähnliche Situation, und dein Fleisch schreit nach Gerechtigkeit, und auf einmal hörst du eine Stimme in dir, die sagt, Willi, verzichte. Kämpfe nicht, verteidige nicht. Weißt du, dann ist es der Geist. Ich hoffe, dass ihr diese Stimme hört, die ist leise. Die schreit nicht, du sollst aber verzichten. Aber wir nehmen sie wahr. Und weil wir sie wahrnehmen und sie so leise ist, wollen wir sie meistens überhören. Das kann nicht sein. Das will ich nicht. Aber, dann beginnen wir zu diskutieren und zu debattieren, warum und so wie und so was. Und dann fallen wir übrigens. Aber wenn wir auf diese Stimme hören, die uns leitet in die Wahrheit und sagt, Willi, gell, Jesus hat verzichtet, obwohl er recht hatte. Ja, stimmt. Verzichte auch, wenn du ihm nachfolgen willst. Auch wenn du recht hast. Oh ja, um Jesu Willen will ich es machen. Und wisst ihr, was passiert? Das ist Wandel im Geist. Und dann kommt Kraft. Wenn wir uns auf den Geist einlassen, auf diesen Boden, führt er, gibt Sieg, gibt Überwinden, gibt Freude sogar im Verzicht. Freude sogar in diesem Leid, weil wir in dem Willen Gottes sind. Wenn du in einer Situation bist, ob zu Hause, wo auch immer, in einem Kontext, und du konfrontiert bist und handeln willst, reden willst, wie auch immer, und dann prüf mal, ist das das, was da du jetzt gerade vorhast? Auf welcher Liste steht es eigentlich? Bei Fleisch oder bei Geist? Und wenn das dich bestimmt, bei Geist, dann handelst du fleischlich. Wenn aber dir in den Sinn kommt, langmütig zu sein, in Liebe zu reagieren, sich zu disziplinieren, dann hat das was mit dem Geist Gottes in dir zu tun. Das ist ein Kennzeichen der Kinder Gottes. Das macht es bei denen. Und darum, wenn ich Menschen kennenlerne, die sagen, sie sind Christen, und in bestimmten Situationen nicht einmal ein Pfindchen Gedanken äußern oder irgendeine Verhaltungsweise, dass diese Frucht irgendwie kennzeichnet, dann habe ich große Fragezeichen. Man kann sich Christ nennen, die Christheit nennt sich Christenheit, aber handelt absolut weltlich. Wie kann das sein? Die Kinder Gottes, des Reiches, handeln nicht gerecht, verzichten nicht, lügen nicht, stehlen nicht, weil sie so gut sind, weil sie so fromm sind, weil sie den Geist Gottes haben. Darum ist es so, weil der Geist ihr Denken Stück für Stück in diesen Dingen verändert und sie den Sinn Christi bekommen. Und dann merkt man, oh, da wohnt ja der Geist, da passiert ja was im Kopf. Vorher hat er das getan, geliebt, sah das überhaupt nicht als schlimm und jetzt will er das gar nicht. Er kämpft zwar, aber er mag das nicht mehr.
Oh, da ist ja was passiert. Epheserbrief, gell, habe ich gesagt, Kapitel 2. Hier heißt es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Schaut mal, ihr seid angesprochen. Wisst ihr, dass ihr schon mal tot wart? Aber inwieweit? Liebe Geschwister, nicht geistlich tot. Und dann wieder, tot in euren Vergehungen und Sünden, ihr wart kraftlos. Ihr stand auf dem Boden des Todes. Ihr lebtet ein Leben, das den Tod bringt. Das Fleisch bringt was hervor? Tod. So, das ist unser Stand gewesen, aber sind wir nicht mehr, gell? Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden. Schaut mal, nicht tot im Grab, in Vergehungen und Sünden. Denn das bringt den Tod. Aber warum lese ich euch vor? Lest mich mal weiter. In denen ihr einst wandelt, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Warum tun die Menschen das, was sie tun? Der Geist ist der Finsternis dieser Welt, der Macht der Luft, der Teufel, der wirkt das in ihnen. So, sie denken nicht wie Gott. Die haben keine Gesinnung Gottes. Die haben eine Gesinnung der Welt, beziehungsweise eine Gesinnung des Fürsten der Macht der Luft. Das kennzeichnet sie aus. Woran merkt man das? Lies mit mir weiter. Unter diesen hatten auch wir eins, alle unseren Verkehr. Kein einziger ist von euch, es gibt keinen einzigen von euch, der nicht einmal da war. Vor der Wiedergeburt waren wir alle unter diesem Stand, unter dieser Herrschaft. Das heißt, unser Denken war so bestimmt. Aber es ist Vergangenheit. Hatten auch wir einst alle und den Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist. Er wird nicht durch den Heiligen Geist geleitet, sondern durch den Geist der Fürsten der Macht der Luft. Und was kennzeichnet ihn aus? Leben in den Begierden des Fleisches. Das macht sie aus. Das ist kein wiedergeborenes Kind. Aber was macht ein wiedergeborenes Kind aus? Geht man mit Kapitel 4. Ins vierte Kapitel. Lesen wir ab Vers 17. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln. Okay? Wir sollen nicht so wandeln, wie die Nationen wandeln. Nämlich wie? Im Geist der Finsternis. Im Geist der Finsternis, der Macht der Luft. Wie sollen wir wandeln? Nicht so wie sie. Was macht sie aus? Schaut mal, was macht ein Mensch denn nicht wiedergeboren ist aus? Hier steht. In Nichtigkeit ihres Sinnes. Versteht ihr, was das bedeutet? Nichtigkeit ihres Sinnes? Sie, in ihrem Denken, ihrem Verstand, ist alles nur Nichtigkeit. Keine Einsicht, kein Verständnis, keine Weisheit, keine Erkenntnis. Geistlich sind sie dumm. Also nicht geistig, geistlich. Das ist ein Unterschied. Sie können die intelligentesten und begabtesten Weltbeherrscher sein, aber geistlich haben sie kein Verständnis, was Gott will. Sie sind verblendet. Und das ist, was Paulus beschreibt. Nationen kennzeichnet was? Sie sind verblendet. In Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand. Entfremdet dem Leben Gottes. In ihnen ist kein Leben Gottes. Also wie sollen sie so leben, wie es Gott gefällt? Können sie nicht. Sie haben in sich kein Leben Gottes. Also was haben sie nicht? Den Geist Gottes. Und darum können sie nicht so leben. Sie können aus sich heraus nicht die Gedanken Gottes haben. Sie können aus sich heraus nicht die Maßstäbe Gottes haben. Sie können das nicht aus sich heraus die Dinge gut finden und schlecht finden. Es geht weiter, Vers 19. In der Verstockung ihres Herzens, sie sind abgestumpft, haben sich selbst zur Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Also immer mehr, immer mehr, immer mehr, das macht sie aus. Jetzt. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Also, ihr habt etwas kennengelernt. Das heißt gelernt. Ihr habt eine Erkenntnis bekommen. Ihr habt ein Verständnis bekommen. Nämlich von wem? Von Christus. Macht das Christus aus? Ist das, was Christus ist? Nämlich Leben mit jeder Gier in Übertreibung, ohne Verständnis und ohne Erkenntnis des Willen Gottes, das ist nicht Christus, oder? Ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es der Wahrheit in Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das macht ein Kind Gottes aus. Ihr habt Christus kennengelernt. Und wisst ihr was? Ihr habt verstanden, dass euer alter Mensch, das Fleisch, gekreuzigt ist, den Tod verdient hat. Werden wir gleich im Galater sofort gleich rübergehen? Wir haben begriffen, dass dieses Leben den Tod verdient. Und wir haben Gott zugestimmt. Ja, das verdient den Tod. Aber ich glaube, dass Jesus für mich stellvertretend diesen Tod gibt. Warum starb Jesus für dich? Verstehst du das, warum? Für all Unreinheit, Habsucht, Götzendienst, Unzucht, Lügen, Streitigkeit, ist dir klar, dafür starb Jesus, oder? Glaubst du das? Das hat ihn sein Leben gekostet. Statt du ist er gestorben. Das heißt, wenn ich weiter so gelebt hätte und Jesus nicht hätte, würde ich dafür sterben, oder? Jetzt ist aber Jesus für mich, für diese Taten gestorben. Und das ist mein Glaube. Nachdem ich Jesus angenommen habe, das heißt im Glauben, Jesus sagt, du bist für mich gestorben. Ich habe das für mich in Anspruch genommen. Diese Erkenntnis, warum, das brachte mir den Tod oder hätte mir den Tod gebracht. Nachdem ich es kennengelernt habe, soll ich dann weiter sagen, das ist doch kein Problem. Wer wird es nur so reden, der nicht wirklich verstanden hat, warum Jesus für ihn gestorben ist? Wenn du die Sünde erkannt hast und die Begierden, die dich zugrunde richten und diesen Mensch abgelegt hast, nämlich, sag Jesus, am Kreuz hier, wir ersaufen regelmäßig sie hier im Becken, das muss sterben, das verdient den Tod, dann kann man doch nicht in dieser Erkenntnis wieder aufstehen und sagen, na ja, weiter geht's. Das kann nur einer tun, der nicht wirklich das erkannt hat. Der im Fleisch immer noch ist. Ein Kind Gottes wird erneuert in dem Geist, oder? Man kann übersetzen, durch den Geist der Gesinnung. Der Geist Gottes beginnt bei den Kindern Gottes Stück für Stück ihr Verständnis von Heiligkeit, von Sünde, von den Dingen, die Gott wohlgefällig sind oder nicht wohlgefällig sind, zu offenbaren. Römer 12 müsst ihr aufgrund der Erbarmung Gottes, das heißt des Erlösungswerks, ermahne ich euch, dass wir unser Leib Gott hingeben, oder? Als ein Gott wohlgefälliges Opfer, was der vernünftige Gottesdienst ist. Wie kann das passieren? Indem wir erkennen und das tun, was Gott wohlgefällig, ja sogar vollkommen ist. Und wie kann das passieren? Und Paulus sagt, indem ihr euer Sinn ändern lasst. Lasst euer Denken ändern. Das ist die Art und Weise, wie wir, was Kinder Gottes ausmachen. Sie sind bereit, ihr Denken zu verändern. Erstens, sie erkennen, das ist nicht gut, was sie tun. Das ist der erste Schritt. Wenn der da nicht da ist, dann ist man kein Kind Gottes. Aber wenn die Erkenntnis da ist, es ist todeswürdig eigentlich. Das, was ich tue, wird Menschen den Tod bringen. Aus diesem Grund werden sie nie Anteil am ewigen Leben haben. Jesus, hilf mir daraus, ich will nicht das Gleiche tun, was dir den Tod bringt. Verändere mein Denken, dass ich das so empfinde, sehe und darüber denke, wie du denkst. Das ist Leben im Geist, das ist Wandel im Geist. Herr, verändere mein Denken, dazu wurde der Geist gegeben, als der uns heiligt, das heißt, unser Denken verändert. Und darum sagen schon die Väter und meine Glaubensvorbilder, einer, der behauptet, ein Kind Gottes zu sein, zur Wiedergeburt erlebt, aber keine Sinnesänderung erlebt, das heißt ein Umdenken. Ich sage noch nicht, in welchem Grade. Und grundsätzlich, man merkt, er hat vorher so gedacht, jetzt denkt er anders. Da stimmt was nicht bei dieser Wiedergeburt, bei dieser Bekehrung. Das passt nicht. Denn das ist ein Kennzeichen an die Wiedergeburt. Neue Schöpfung, neues Denken. Neuer Mensch, neues Reden. So, wenn Paulus also von Menschen redet, im Fleisch, und wenn er dann sagt, die werden das Reich Gottes nicht erben, dann spricht er eben in dieser Weise darüber, dass er sagt, habt nicht Anteil an diesen Werken. Geht mal mit mir in den Epheserbrief nochmal Kapitel 5. Ich gebe euch noch ein Beispiel, um das nochmal zu illustrieren. Epheser 4, 5, da geht es um diesen Wandel und was es bedeutet, als Kinder Gottes zu leben. In Kapitel 5, darf ich euch ein bisschen vorher lesen, Kapitel 4, dann merkt ihr, dass wir in unserer Thematik sind. Ab Vers 25, hätten wir gleich weiterlesen können. Deshalb, weil wir diesen alten Menschen abgetan haben, weil wir eine neue Gesinnung haben, weil wir ein neues Verständnis bekommen haben, gibt es jetzt etwas, was wir praktisch tun können. Und wisst ihr was? Lest mit mir Vers 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Allein das würde ich gerne jetzt sagen, okay, geht nach Hause. Denkt drüber nach. Schreibt's raus. Hängt auf das Post-it bei euch vom morgens beim Zähneputzen. Wenn wir nur das hier berücksichtigen würden, Junge, wie sehr würde sich unsere Welt verändern? Vielleicht zum ersten Mal nicht zum so Guten, weil wir die Wahrheit sagen würden, aber die Wahrheit macht frei, bringt ans Licht und alles, was ans Licht kommt, wird geheiligt und gereinigt, entzieht sich der Macht, dem Teufel böse Dinge draus zu tun. Deshalb legt die Lüge ab und redet die Wahrheit an jedem mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder, zürnt und sündigt dabei nicht, die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist es, wenn man nicht die Wahrheit redet. Gebt man dem Teufel Raum. Dann weiter. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich viel mehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er den Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Merkt ihr, wie Paulus ja auf einmal auf nicht lügen, nicht stehlen. Das klingt ja so ähnlich wie das Gesetz, gell? Aber er sagt nicht, das musst du tun, sonst gehst du verloren. Wir sind nicht mehr wie die Welt, das macht die Welt. Wir gehören da nicht mehr hin, wir gehören woanders hin. Also diese Dinge sollen wir nicht tun. Und so redet darüber und dann sagt er weiter, Vers 29, kein faules Wort komme aus eurem Mund. Das ist kein faules Wort. Und er redet nicht vom schlechten Mundgeruch. Ja, putzt euch die Zähne. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit den Hörenden Gnade geben. Nächste Post-its, Zettelchen, nächstes Nachdenken. Wenn ich etwas sage, wir sprachen darüber auch auf der Freizeit, wenn ich sage und ich mir nur einen Moment Gedanken machen würde, wenn ich das jetzt sage, wird es den anderen das helfen oder nicht, erbauen oder nicht? Ich bin mir sicher, wenn wir diese Fragen stellen würden, und der Geist wird mir sagen, ob es tun wird oder nicht, glaubt mir. Herr, ändere mein Denken, dass ich das sage, was die andere erbaut und nicht zerstört, was sie stärkt und nicht niedermacht. Wir wissen oft nicht, manchmal sind wir impulsiv, manchmal haben wir nicht das Verständnis, aber der Geist, ja, wir sind Glieder untereinander und der Geist sagt, Willi, pssst, lieber nicht sagen. Und mein Problem ist, aber ich würde so gern sagen, also, eigentlich, was müssen wir tun? Jesus sagen. Erbaut es nicht. Stärkt es nicht. Oder zerstört es. Und wenn es zerstört, dann ist es nach dem Geist der Welt. Nicht machen. Ganz praktische Dinge. Ganz praktische Dinge sind es. Wenn ihr Praxis wollt, hier schreibt diese Dinge raus. Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag eurer Erlösung hin. Das heißt, wenn ich lüge, das heißt, wenn ich nicht die Wahrheit sage, das heißt, wenn ich stehle und nicht den anderen helfe, das heißt, wenn ich schlecht rede und nicht erbaue, wisst ihr, was dann passiert? Ich betrübe den Geist, mit dem ich versiegelt worden bin, auf den Tag meiner Erlösung. Nicht, dann wirst ihr das Reich Gottes nicht empfangen, sondern ihr werdet den Geist dämpfen. Aber wenn ich den Geist dämpfe, werde ich Kraft in meinem Leben haben. Werde ich Freude in meinem Leben haben? Wenn ich Überwinden des Fleisches erlebe? Nein. Wie dämpfe ich den Geist? Indem ich gegen sein Reden handle. Wenn er mich sagt, will ich nicht lügen und ich lüge, ich dämpfe ihn. Und wenn ich das permanent mache, irgendwann werde ich nicht mehr wahrnehmen. Aber wiederum, in dieser Ermahnung ist Trost. Wir sind versiegelt auf den Tag unserer Lösung, auch wenn wir ihn betrüben. Nur mit dieser Betrübnis will ich nicht von dem Herrn erscheinen. Jetzt lesen wir weiter, Vers 31. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wie gut wird es der Gemeinde Jesu gehen, wenn wir auf den Geist hören würden und das berücksichtigen. Allein dieses alle Lästerei weggetan. Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus uns vergeben hat. Das ist der Maßstab, nicht vom Gesetz gefordert ist. Was hat Gott in Jesus getan? Mach's auch. Das ist Christusgemäß. So haben wir doch Christus kennengelernt. Kapitel 5, weiter. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus in Liebe uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also das ist, wie wir leben sollen. Schaut mal, so aber nicht, ab Vers 3. Unzucht, aber und alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es den Heiligen gezieht. Eigentlich sollte das kein Thema sein. Eigentlich muss man nicht darüber debattieren und sagen, ja, ist das Sünde oder nicht? Eigentlich, Kinder Gottes, die von Gott gelehrt, im Geist Gottes, den Geist nicht betrüben, von ihm gelernt sind, für die ist das keine Frage. Nur für die, die den Geist permanent betrüben, für sie ist das eine Frage. Ja, ist das richtig oder nicht? Hör auf den Geist. Hörst du ihn nicht, dass er sagt, es ist nicht richtig? Da brauchst du mich nicht. Da brauchst du nicht die Regeln der Gemeinde. Keine Sündenkataloge und Todsünden. Hörst du nicht, dass der Geist sagt, Willi, das ist nicht okay? Es sollte nicht genannt sein, es ist offensichtlich. Vers 4. Wisst ihr, was auch noch offensichtlich ist? Auch Unanständigkeit. Ja, das ist auch nicht okay, unanständig. Ist manche von euch unanständig? Du bist ja unanständig heute. Und albernes Geschwätz. Albernes Geschwätz. Dumme Witze. Die weder bauen, oh, das Fleisch liebt sie. Die sich über andere lustig machen, das Fleisch frönt sie. Die sich über den anderen erheben, albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen. Es gibt auch gute Witze, keine Angst, wir dürfen auch mal. Stattdessen aber, was? Danksagung. Das ist das, was wir, Danksagung. Jetzt Vers 5. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Merkt ihr? Wieder. Immer wieder taucht es dann auf und sagt, seid euch bewusst, solche Menschen gehören nicht zum Reich Gottes. Und jetzt lest mir mit mir weiter. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Gehorsams. Und jetzt schaut mal, das ist so wichtig. Seid also was? Nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist die Art und Weise, wie wir mit solchen Listen oder mit solchen Aussagen klarkommen. Nicht, oh nein, dann will ich das tun, dann bin ich nicht dabei. Nein. Das ist ein Kennzeichen von Menschen, die zu dieser Welt gehören, die verfinstert am Verstand sind. Ihr sollt nicht so sein. Ihr wart mal da, einst wart ihr, jetzt nicht mehr. Und jetzt ist der Gedanke, seid doch nicht ihre Teilhaber. Macht doch nicht mit denen mit. Ganz einfach, macht nicht mit. Spielt das Spiel nicht mit. Wisst ihr warum? Das ist das Gleiche, wenn ich Mitglied meiner Familie in eine andere Familie gehe und dann so tue, als ob ich in die andere Familie hineingeboren wurde und macht das alles das Gleiche. Ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen. Wenn es eine liebe Familie ist, dann nimmt sie auch meine mich auf, aber dann esse ich ihn alles weg. Das ist nicht der Punkt, worauf ich hinaus will, sondern es tu nicht so, als ob. Und mach da nicht einfach mit. Denn wenn diese Familie böse ist und permanent Leute beklaut und bestiehlt und lästert und schlecht redet, oder dann mach doch nicht mit dabei. Spiel da nicht das Spiel mit. Du gehörst nicht dazu. Du bist nicht ein Teil davon. Du gehörst zur Gottesfamilie. Da sind die Maßstäbe anders. Handeln als Kinder des Lichts. Lebt als Kinder des Lichts. Ich hoffe, ihr könnt mir da folgen. Und in diesem Zusammenhang, wisst ihr, was dann kommt? Haben wir dann in der letzten Predigt, bevor in der Reihe unterbrochen, ernten Dank, werdet voll des Geistes. Und berauscht euch nicht vom Wein. Warum? Werdet voll der Erkenntnis Gottes, damit ihr den Willen Gottes versteht. Wisst ihr, was voll des Geistes bedeutet? Nicht so lange singen, bis man sich voll des Geistes fühlt. Als ob mit jedem Strophe dann mehr vom Geist kommt. Voll des Geistes bedeutet voll der Herrschaft des Heiligen Geistes sein. Denn wenn man viel Wein trinkt, dann wer beherrscht dann einen? Der Wein, der Alk. Und man tut Dinge, von denen man nie gedacht hat, dass man dazu die Freimütigkeit hätte zu tun. Ja? Es kontrolliert einen. Und man hat sich selber nicht mehr unter Kontrolle. Das Bild ist von etwas beherrscht sein. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht von Dingen dieser Welt beherrscht sein, unter anderem Wein, sondern vom Heiligen Geist beherrscht sein, voll des Geistes sein. Der Geist Gottes soll über dich diese Herrschaft haben, dass du Dinge tust, die er möchte. Denn, ja, Galaterbrief, der Geist kämpft gegen das Fleisch und das Fleisch gegen den Geist, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und wir haben gelernt, dass es nicht, ich tue nicht das, was ich tun soll, sondern der Geist ist da, damit ich nicht das tun, was ich will, nämlich sündigen. Wenn ich voll des Geistes bin und die Herrschaft des Geistes über mich habe, dann werde ich in diesen Dingen leben, die Jesus Christus verherrlichen, und werde diese Dinge meiden, die zu dieser Welt gehören. Das ist ein Kennzeichen der Fülle des Geistes, der Geist Gottes. Da kommt Dankbarkeit, über diese Dinge haben wir geredet. Geht mit mir zum Galaterbrief. Noch einmal. Ich denke tatsächlich, es wäre jetzt nicht notwendig, wenn ich euch Unzucht erkläre, wenn ich euch Unreinheit erkläre, Ausschweifung. Wenn ihr da eine Definition haben wollt, könnt ihr gern zu mir kommen. Aber eigentlich ist es selbsterklärend. Und ich glaube, wenn Paulus wollte, dass wir diese Dinge verstehen, hätte uns eine Erklärung gegeben. Aber es ist einfach so ein Hintereinander, weil jeder eigentlich weiß, was es bedeutet. Natürlich kann man sich fragen, warum nennt er diese Dinge und diese Dinge nicht, aber allein dieses Dergleichen macht deutlich, es gibt noch viel mehr, das ist nicht Entscheidende, die Liste ist nicht fertig, sondern er nennt ein paar Dinge, worauf man achten sollte. Vor allem natürlich, jetzt hoffe ich, versteht ihr, was er damit meint, Vers 21, von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich auch schon vorher gesagt habe, dass die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Warum er das sagt? Also habt keinen Anteil. Lebt im Geist, wandelt im Geist. Und habt keinen Anteil an diesen Dingen, die Menschen kennzeichnet, die das Reich Gottes nicht erben werden. Wir gehören doch nicht zu ihnen. Jetzt lest mit mir Vers 22 nochmal weiter. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Muss ich euch diese Liebe erklären? Im Kontext des ersten Johannesbriefs haben wir über diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe, die mehr wie ein Gefühl, mehr wie Sympathie ist, sondern eine Entscheidung und eine Tat ist. Ein sich dahingeben. Das ist diese Liebe. Freude. Muss ich euch Freude erklären? Wir können jetzt über dieses Thema der Freude reden. Natürlich wäre es alles erbaulich, aber das geht jetzt an dieser Stelle nicht. Ich denke, ihr versteht, Freude ist was Gutes. Gell? So, wir wünschen alle Freude. Frieden. Ist Frieden ersehenswert? Oh ja. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchströmt, wie gut ist das denn? Wenn er darum Freundlichkeit. Ist offensichtlich, was ist das? Güte. Muss man Güte erklären? Eigentlich auch klar. Treue. Sanftmut, Enthaltsamkeit, das ist das einzige Begriff, wo ich gerne eine Definition euch weiter noch geben möchte, weil Enthaltsamkeit in meisten Kontexten immer sexuell gedacht ist. Aber hier geht es nicht einer, der dann in ein Kloster geht. Hier ist das griechische Wort Selbstdisziplin. Und das kann in allen Bereichen sein, zum Beispiel Süßigkeiten, zum Beispiel anderen Dinge. Einfach sich unter Kontrolle haben, das ist das Wort. Das betrifft mehr als nur den sexuellen Bereich. Also, aber all das ist das. Wessen Frucht ist das? Des Geistes. Wenn ihr anfangt, versucht, sowas hervorzubringen, werdet ihr scheitern. Unmöglich. Ihr könnt es nicht tun. Es tut mir echt so leid, so demotivierend jetzt zu enden, zu sagen, das kriegst du nicht hin. Aber das ist so. Du kriegst das nicht hin. Du kannst das nicht leben. Du kannst keine göttliche Liebe leben. Das geht nicht. Du kannst nicht diese Langmut haben. Du kannst nicht diese Disziplin in dir hervorbringen. Hast du schon mal probiert? Wie lange hat es geschafft? Wie weit hat es gereicht? Manche mehr, manche weniger. Aber es geht hier um die Frucht des Geistes. Das heißt, wenn wir durch den Geist wandeln und vom Geist beherrscht werden, wird das Stück für Stück in unserem Leben sichtbar. Das wird im Leben eines Kindes Gottes sichtbar. Und dann merkt man, boah, da ist ja Frucht, der einen 30, der andere 40, der andere 60, 100-fach, aber da ist etwas da. Da passiert was. Das ist etwas, was der Geist in den Kindern hervorbringt. Was aber Paulus sagt und worum es ihm geht, schaut mal Vers 23. Er sagt, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Warum sagt er das? Oh, doch das Gesetz halten. Nein, er sagt, wir sind nicht unter dem Gesetz. Ja, aber, er sagt, beruhigt euch. Wenn du durch den Geist geleitet wirst und der Geist dich beherrscht, wirst du nicht so leben wie die Menschen der Welt und die Werke des Fleisches werden dann nicht da sein, sondern die Frucht des Geistes wird da sein. Und weißt du was? Diese Frucht aber wird nie gegen das Gesetz sein. Du brauchst keine Angst haben, wenn der Geist dich leitet, dass du ein Leben lebst, das gegen das Gesetz Gottes ist. Als ob man mit Absicht das bricht. Als ob man Lüge wieder für gut findet und Stehlen gar nicht so schlimm findet. Nein, mach dir keine Sorgen. Kümmere dich nicht ums Gesetz. Es wird nicht dagegen sein. Es wird nicht gegen das Gesetz kämpfen und permanent die Heiligkeit Gottes verletzen. Wird es nicht sein. Verlass dich auf den Herrn, auf seinen Geist und es wird schon gut werden. Es wird nicht gegen das Gesetz sein. Das ist, was er hier sagt. Mach dir keine Sorgen, denn das ist die Sorge immer. Nein, es ist nicht berechtigt, weil die Frucht des Geistes was Gutes ist. Übrigens, der gleiche Geist, der das Gesetz gegeben hat, wirkt in dir. Der wird nicht weniger Moral und Ethik dann an den Tag legen, das wird noch höher sein. Denn was der Geist anstrebt, ist Vollkommenheit. Denn mein Vater ist vollkommen, darum sollt ihr vollkommen sein. Darum rechte und linke Rechte, Meilen, wir kennen das von der Bergpredigt, richtig? Das kann nur ein Kind Gottes sein, der voll des Geistes ist und im Geist wandelt. Niemand wird sonst sich übervorteilen lassen und über das hinausgehen, wozu er verpflichtet ist. Das kann man nur in und durch den Geist, es wird aber in dem Herrn sein. Und jetzt, ich schließe so ab, Vers 24. So schade, um damit einfach nur eine Bemerkung zu machen. Darum lese ich es nochmal vor. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist, was ich euch vorhin versucht habe zu erklären und zu sagen. Die wirklich Jesus Christus angehören, das heißt die wirklichen Kinder Gottes, die haben das Fleisch seit den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Was bedeutet das? Wir haben nicht ein Kreuz aufgemacht und dann haben wir das so uns dran genagelt oder so, sondern ein Kind Gottes sagt Nein zu diesen Werken des Fleisches. Ein Kind Gottes hat es gekreuzigt, bedeutet verleugnet. Wer mir nachfolgen will, verleugnen sie sich selbst und nehmen das Kreuz auf sich. Das Bild ist, wir haben verstanden, diese Begierden, das ist Tod, das ist Sünde, dafür ist Jesus am Kreuz gestorben und ich bin damit gestorben. Ich finde das nicht gut. Die Jesus Christus angehören, finden das nicht gut. Sie haben eine andere Gesinnung. Sie haben in der Erkenntnis, sich in den Tod gegeben. Das Sterben mit Christus sterben lassen. Die verstehen, warum wir mit Christus nicht sterben mussten. Das muss tot sein. Das ist nicht gut. Die Jesus Christus angehören, haben dieses Verständnis. Hier steht nicht werden. Sie haben es getan. Mit ihrer Bekehrung und mit dem Einverleibt in Christus Jesus, mit Christus hineinverleibt, sind wir gestorben mit Christus. Wisst ihr nicht, dass so viele auf Jesus getauft worden sind, mit ihm gestorben seid? Ihr habt das alles schon gekreuzigt. Und wir predigen jedes Mal vor jeder Taufe, euer alter Mensch stirbt jetzt. Samt allen Neigungen. Aber wenn du sagst, aber ich hätte sie gern behalten, dann brauchst du nicht hier Show abziehen. Also, wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Wir leben durch den Geist lebendig gemacht. Der Geist hat in uns Wohnung genommen. Und jetzt sagt er, wir sind wiedergeboren. Göttliche Natur empfangen. Jetzt lasst uns auch auf den Geist hören, wenn wir ihn schon haben. Lasst uns von ihm uns leiten. Er soll uns korrigieren, ausrichten, neues Denken schenken, dass wir nicht mehr so leben, wie diese Welt lebt. Lasst euer Sinn ändern. Kann man in anderen Worten das Gleiche sagen? Wandelt in dem Geist. Seid bestimmt von dem Geist. Und dann schließe ich so, Vers 26. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, indem wir einander herausfordern oder einander beneiden. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, was er damit meint. Warum sagt er das hier? Ich glaube, er sagt, das sind die Galater, weil sie genau das getan haben. Sie haben einander überfordert bzw. nach eitler Ehre getrachtet und sich herausgefordert. In was? In dem Halten des Gesetzes. Aber was hältst du das nicht? Du musst aber, und je mehr ich halte und besser bin, dann bin ich ja besser, weil ich faste und ich mache das und am Sabbat mache ich nicht und du das und schon herausfordert, der eine will frömmer, der andere will heiliger, der andere will besser sein als der andere und dann geht schon der Wettstreit. Längere Zöpfe hier, längere Quasten, größere Bewegung, das war gerade nicht so sportlich, das geht nicht. Warum wurden wir aus Gnade gerechtfertigt? Damit schließe ich wirklich. Warum wurden wir aus Gnade gerechtfertigt? Damit sich niemand rühme. Uns wurde die Gerechtigkeit geschenkt, nicht unser Werk, oder? Warum sollen wir aus dem Heiligen Geist leben und nicht aus uns? Damit sich niemand rühme. Denn wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. So endet Paulus später den Galaterbrief. Das heißt, allein aus diesem Grund sollen wir im Geist leben, damit wir uns nicht nach eitler Ehre trachten und nicht einander übervorteilen. Dass wir wissen, ich bin abhängig vom Heiligen Geist. Wenn er in mir nicht die Frucht bringt, gibt es keinen Segen, keine Verherrlichung. Und wenn es passiert, wer kriegt die Ehre? Er, ich nicht. Aus diesem Grund sollen wir, es gibt viele Gründe, gell, warum wir im Geist leben sollen. Ich habe euch jetzt ein paar gezeigt. Der letzte ist, ihm gehört die Ehre. Er wirkt das in uns und darum danken wir ihm, weil er das in uns tut. Das ist Kapitel 5. Kapitel 5, lasst uns nicht unter Joch der Sklaverei setzen. Zu Freiheit wurden wir berufen. Und der zweite Teil, wie gebrauchen wir aber die Freiheit richtig? Wir leben im Geist. Und wollen dafür Jesus Danke sagen. Ich möchte beten. Wunderbarer Abschnitt, Jesus, deines Wortes, herrliche Wahrheiten, die uns auf dich ausrichten, mich tief demütigen und abhängig von dir machen. Nicht nur in meiner Gerechtigkeit, sondern auch in meiner Heiligkeit bin ich absolut auf dich angewiesen. Und ich danke dir für das gute Evangelium, für das gute Bekenntnis, das ich auch bezeugen möchte. Jesus, du bist meine Gerechtigkeit und du bist meine Heiligkeit. Du bist meine Erlösung, du bist meine Verherrlichung, du bist alles für mich und du hast alles gegeben, damit wir dir ähnlicher werden. So bitte ich dich für mich und für meine Geschwister hier vor Ort und auch an allen anderen Orten, nicht in diesem in Bett dringen ist, Herr, dass du uns durch deinen Geist immer mehr dich ähnlicher machst und uns sensibel machst für dein Reden, aber nicht nur für dein Reden, sondern auch den Gehorsam schenkst, auf deine Stimme zu hören und dir zu folgen. Mach uns zu wahren Nachfolgern. Ich bekenne, Herr, dass ich da so Mangel habe und so oft fehle. Und so umso mehr bin ich deiner Gnade bewusst und für sie dankbar. Vergib, Jesus. Amen. Ihr Lieben, kommt gut nach Hause. Betet, denkt an mich. Bis Sonntag sehen wir uns dann. Ja, freue ich mich.